ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Es war keine Übung, ob die Warn-Apps funktionieren, sondern es war eine echte amtliche Gefahrenmeldung, die viele Menschen im Westteil Berlins am Freitagmittag auf ihre Handys bekamen, mit dem typischen Alarmsignal. Und im Display war zu lesen: giftige Rauchgase aufgrund eines Brandes in einem Störfallbetrieb, Berlin-Lichterfelde, Warnstufe Gefahr. Am Vormittag war in der Fabrikhalle eines metallverarbeitenden Unternehmens in Lichterfelde ein Feuer ausgebrochen. Es gehört zum Rüstungskonzern Diehl. Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude über, das teilweise einstürzte. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung, was die giftigen Rauchgase betraf. Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch sagte dem RBB:
Wir haben im Nachgang zu dem Brandereignis, was heute in Lichterfelde entstanden ist, eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung über dem Westen der Stadt gesehen. Aufgrund dessen, dass in dieser Fabrik, in diesem Unternehmen Gefahrstoffe verarbeitet werden, mussten wir davon ausgehen, dass eventuell auch Gefahrstoffe sich in die Luft mit dem Brandrauch begeben. Deswegen haben wir vorsorglich für Westberlin diese Warnung herausgegeben. Nach derzeitigen anhaltenden Messungen können wir aber sagen, dass es keine erhöhten Messwerte gibt und somit derzeit keine akute Gefährdung besteht, bis auf die ihrer Wahrnehmung des Rauchs in der Luft.
Soweit der Feuerwehrsprecher. Unsere Reporterin Anke Michel hat dann um 17 Uhr noch berichtet, wie die Leute in der Umgebung des Brandortes mit der Situation umgegangen sind.
Die Menschen hier, die sind schon genau wie ich, also größtenteils mit FFP2-Masken unterwegs, weil sie sich dann sicherer fühlen. Und man fühlt sich natürlich auch unsicher, ne? Wenn es diese Warn-Apps gibt, da ist man natürlich lieber eins zu vorsichtig als eins zu unvorsichtig. Was dazu geführt hat, dass eben viele Kitas und Schulen erstmal entschieden haben, die Kinder drin zu lassen. Einige haben sogar gesagt, wir können ja auch zur Not Übernachtungen einrichten. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und da wird man jetzt mal sehen, vielleicht, wenn wir Glück haben und wirklich das sich bewahrheitet, dass die Schadstoffkonzentration weiterhin gering bleibt, ob dann eben die Kinder aus den Schulen und Kitas dann auch guten Gewissens entlassen werden können. Aber was wir auch schon gehört haben, ist, dass die Sportanlagen hier alle zu sind. Also die sollen das wohl auch morgen bleiben. Da sollen wohl auch keine Spiele stattfinden, keine Fußballspiele aus Sicherheitsgründen. Man weiß einfach nicht ganz genau, wenn Chemikalien brennen, das ist kein Witz, was das alles bedeutet.
Gegen Abend zeigte dann die Brandbekämpfung Wirkung. Die Nachbargebäude an der Fabrikhalle konnten geschützt werden. Ute Bonde wird Berlins neue Verkehrssenatorin, man könnte sagen im zweiten Anlauf. Als Chefin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg bringt sie für den Bereich Mobilität Expertise mit, aber auch die Vorliebe für ein Projekt, das von der Opposition eher kritisch beäugt wird. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller mit Reaktionen auf die Nachfolgerin von Manja Schreiner.
Der regierende Bürgermeister Kai Wegner ist hörbar zufrieden mit seiner Wahl. Er lobt Ute Bonde als ausgewiesene Verkehrsexpertin, besonders im Bereich ÖPNV, und als Frau mit viel Führungserfahrung.
Vor allen Dingen ist sie eine Macherin, die wir auch brauchen in der Stadt. Es geht darum, eine unideologische und pragmatische Verkehrspolitik zu machen für alle Berlinerinnen und Berliner. Der eingeschlagene Kurs der letzten 12 Monate, der muss fortgesetzt werden.
Die 57-jährige Juristin Ute Bonde gilt als kompetent und selbstbewusst, war jahrelang in der Berliner Finanz- und Wirtschaftsverwaltung tätig, danach bei der BVG und zuletzt beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, VBB. Sie kennt also Verwaltung, Unternehmen, Verbände. Wegner hatte sie schon zur Wahl 2021 auf dem Schirm, holte sie in sein Schattenkabinett. Als er dann 2023 tatsächlich Posten vergeben konnte, hatte Bonde allerdings schon beim VBB unterschrieben. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner nennt Ute Bonde eine hervorragende Fachfrau. Sehr gute Entscheidung, sagt SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf dem RBB. Bonde könne inhaltlich sofort einsteigen in den Job. Bauchschmerzen macht Schopf allerdings, dass sie ein erklärter Fan der Idee einer Magnetschwebebahn ist. Das beschäftigt auch die grüne Verkehrsexpertin Antje Kappeck. Sie sieht Ute Bonde grundsätzlich als gute und fähige Kandidatin.
Sofern sie sich jetzt auf die Pflicht, nämlich die Beendigung der BVG-Krise, konzentriert und Träumereien über Magnetschwebebahnen und Flugdrohnen ganz weit hinten anstellt.
Richtige Prioritätensetzung mahnt auch Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGAP an und nennt dem RBB diese Themen.
Die heißen Sicherheit auf der U8, die heißen Stabilität des M29, die heißen Beschleunigung der M10. Dort muss sie aktiv werden, da muss sie schnell aktiv werden.
Der verkehrspolitische Sprecher der AfD, Rolf Wiedenhaupt, sorgt sich, ob die ÖPNV-Expertin sich wohl um alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt kümmern wird.
Und damit vor allem auch den Wirtschaftsverkehr und den motorisierten Individualverkehr auf der Straße besser zum Laufen bringen wird.
Scharfe Kritik kommt aus der Linksfraktion, die Bonde für keine gute Wahl hält. Als VBB-Chefin habe sie vor allem Interesse an großen, überteuerten Prestigeprojekten wie etwa dem U-Bahn-Ausbau gehabt. Außerdem sei sie eine reine Verkehrsexpertin. Die Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz fürchten deshalb, dass bei den Themen Klima und Umwelt, die ja auch zu Bondes Ressort gehören werden, nun Stillstand droht.
Landespolitikreporterin Sabine Müller war das. Die Fernwärmeversorgung in Berlin gehört wieder dem Land und nicht mehr Vattenfall. Der Rückkauf wurde mit einem Festakt auf dem Gelände des Heizkraftwerks Berlin-Mitte gefeiert. Der regierende Bürgermeister sprach ein Grußwort. Franziska Giffey konnte sich auf die Schulter klopfen. Unser Landespolitikreporter Jan Menzel erzählt, wie die Party war.
Ein weißes Zelt am Ufer der Spree, blühende Kastanien, strahlender Sonnenschein. Der Festakt auf dem Gelände des Heizkraftwerks Mitte kommt daher wie eine kleine Familienfeier. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, begrüßt die Fernwärme mit ihren 2000 Beschäftigten wieder im Kreis der Berliner Landesunternehmen.
Meine Damen und Herren, was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag für Berlin. Was für ein schöner Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man könnte es kurz sagen: Willkommen zu Hause.
9 Kraftwerke und mehr als 2000 Kilometer Leitungsnetz haben quasi über Nacht den Eigentümer gewechselt. Überaus zufrieden ist auch Finanzsenator Stefan Evers, CDU. Für das bestehende System hat er exakt 1,39 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt. Evers spricht von einer nachhaltig finanzierten Investition.
Sie liegt weit jenseits der ursprünglichen Kaufpreiserwartungen. Und das hat damit zu tun, dass wir uns die Zahlen sehr genau angeschaut haben, dass wir die Investitionsbedarfe, die noch vor uns liegen, genau analysiert haben und dass wir hart verhandelt haben darüber, welcher Preis angemessen ist. Und ich glaube, derjenige, den wir erzielt haben, mit noch unter 1,4 Milliarden, den kann ich auch gut vertreten.
Maßgeblich eingefädelt hatte das Geschäft Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, als sie noch regierende Bürgermeisterin war. 2 Jahre lang wurde verhandelt, der Eigentümerwechsel sei ein Meilenstein und die wichtigste energiepolitische Weichenstellung dieses Jahrzehnts, sagt Giffey, wobei die Arbeit nun erst richtig losgehe.
Dass natürlich wir strategisch uns einen Plan machen, wie es jetzt weitergeht. Einen echten Dekarbonisierungsfahrplan. Ein Fahrplan, wie wir künftig einen ganz anderen Energiemix hinbekommen. Und das bedeutet, dass wir wegkommen müssen von Steinkohle und Gas.
Abwärme besser nutzen, Wärmepumpen im großen Stil, auch Geothermie, Biomasse und Wasserstoff. Das sind die Stichpunkte, die Giffey liefert für das, was ansteht. Milliardenschwere Investitionen in eine klimafreundliche Fernwärme. Dass dabei die Zeit drängt, macht Christian Feuerherr deutlich. Er ist Chef der Berliner Fernwärme.
Es ist nicht nur hier in dem Zelt warm, sondern der Klimawandel ist Realität, meine Damen und Herren. Er ist real, denn nie in der Geschichte dieses Unternehmens hat eine Heizperiode früher geendet als in diesem Jahr. Ende März. Es gab noch nie einen früheren Moment, an dem wir die Kraftwerke zur Wärmeversorgung ausgeschaltet haben.
Klimaneutral werden, die Versorgung garantieren und das alles zu fairen Preisen. Das ist der Dreiklang, der sich durch die Grußworte des regierenden Bürgermeisters und seiner Senatoren zieht. Lösen soll diese Aufgabe die Fernwärme, ab jetzt mit neuem Namen und neuem Logo. Mit dem Eigentümerwechsel ist der Name Vattenfall Geschichte. Künftig firmiert die Fernwärme unter dem Namen Berliner Wärme und Energie, kurz BEW. Das neue Logo, 2 Flammen in Rot und Blau, die miteinander verschlungen sind.
Der Bericht von Jan Menzel. In Brandenburg könnte es in den nächsten Jahren einen Mangel an Zahnärzten geben. Laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung gibt es dafür mehrere Gründe. Die demografische Entwicklung, die zunehmende Teilzeit vor allem unter Ärztinnen und der steigende bürokratische Aufwand für die Praxen. Unser Landespolitikreporter Thorsten Südow fasst die Problemlage zusammen.
Etwa 1500 Zahnärztinnen und Zahnärzte behandeln aktuell zwischen Pritzwalk, Schwedt und Herzberg. Aber in den vergangenen 30 Jahren seien es immer weniger geworden, so Zahnärztevertreter Eberhard Steglich. Der Trend sei eindeutig.
Sie müssen damit rechnen, dass wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre 25% der Zahnärzte verlieren werden. Und die werden wir auch nicht wieder nachfüllen können.
Wichtig sei, dass Kassenzahnärztliche Vereinigung und unter Umständen auch das Land Brandenburg die Ansiedlung von jungen Zahnärzten in Dörfern und Kleinstädten fördern. Das Fehlen von Kinderbetreuungsmöglichkeiten sei oft mitverantwortlich, dass Frauen nur Teilzeit in Zahnarztpraxen arbeiten. Die Zahl von aktuell jährlich 120 neu in die Ausbildung startenden Zahnarzthelferinnen müsse unbedingt erhöht werden, sagt Eberhard Steglich. Der Cottbusser Zahnarzt Jürgen Herbert, der auch Präsident der Landeszahnärztekammer ist, sieht zu viel Regelwerk der Europäischen Union als Hemmnis für den Zahnarztberuf. Regeln für die Sterilisation von Zahnarztinstrumenten oder Röntgengeräten seien schwer nachvollziehbar. Brandenburgs Zahnärzte würden fürchten, von der Bürokratie erschlagen zu werden. Das schrecke beruflichen Nachwuchs ab. Praxisschließungen ohne Nachfolger in Brandenburg drohten.
Aus Potsdam berichtet der rbb24-Reporter Thorsten Südow. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im rbb.